Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Willkommen zu Kontext. Am Mikrofon begrüßt Sie Remy Büttler. Lange waren Sie eine Art vergessene Generation, jene Männer und Frauen, die den Zweiten Weltkrieg als Kinder erlebt hatten und schwer traumatisiert waren von Tod und Zerstörung, von Bombennächten, Flucht, Verlust von Familie und Heimat. Erst seit wenigen Jahren beschäftigt sich die Wissenschaft mit diesen Menschen, die oft jahrzehntelang über ihr Leid geschwiegen haben und sich häufig erst im Alter ihrer seelischen Wunden bewusst werden. Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München befasst sich seit 2003 eingehend mit sogenannten Kriegskindern der Jahrgänge 1936 bis 1945. Leiter dieses Forschungsprojekts ist Michael Ehrmann. Der Psychoanalytiker und Arzt kennt die Problematik aus eigener Erfahrung. Er selber kam 1943 in Stettin zur Welt, in einer Nacht, als die Alliierten die Hafenstadt bombardierten. Ich habe Michael Ehrmann in Schindellegi getroffen, und zwar ausgerechnet an einem Tag, als in der Schweiz wieder einmal ein Probealarm stattfand. Und so habe ich Michael Ehrmann zuerst gefragt, welche Assoziationen denn dieses Sirenengeheul bei ihm weckt.
Naja, schon die Erinnerungen zum einen erstmal an Probealarme, die ich in meiner Kindheit, späten Kindheit als Schüler erlebt habe, in Schleswig-Holstein in einem kleinen Städtchen, in dem ich eigentlich sehr idyllisch aufgewachsen bin. Mich haben diese Alarme damals immer sehr beunruhigt und es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, weshalb. Nämlich offensichtlich eine untergründige, nicht mehr bewusste Erinnerung an eigene Erlebnisse in der Kriegszeit. Ich bin 1943 in Stettin geboren. In der Zeit der wichtigsten Bombardierungen auf die Werftstadt Stettin. Und ich habe dann sehr viel später erst begriffen, dass auch Dinge, die man nicht bewusst erinnert, Reaktionen im Innern hervorrufen, das Körpergedächtnis mit seiner Weisheit. Und ich denke, das sind die Gründe gewesen, weshalb mich diese Probealarme als Kind übermäßig beunruhigt haben. Ich bin dann nach Hause gelaufen und bin sehr erregt gewesen. Und auch wenn Sie mich jetzt darauf ansprechen, merke ich, es ist nicht gleichgültig.
Ihre eigene Biografie, die Geburt in Bombennächten 1943 in Stettin, kommt Ihnen die in Ihrer Arbeit als Psychoanalytiker eher in den Weg oder dient sie eher Ihrer Arbeit? Ist sie eher nützlich?
Ich glaube, dass ich zunächst mal durch meine Situation als Kriegskind geboren zu sein, zerrissener war, als es gut für den Beruf war. Aber ich würde sagen, aus meiner heutigen Position heraus, dass es letztendlich meine Sensibilität für andere und für das innere Erleben von Menschen dadurch doch eher gewonnen hat.
Warum hat es über 6 Jahrzehnte gedauert, bis Kinder der Kriegsgeneration zu sprechen begonnen haben?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, ein wichtiger Grund ist, dass die kollektiven Schamgefühle über die Verbrechen des Nationalsozialismus und die Verbrechen Deutschlands letztendlich dazu geführt haben, dass das historische Schicksal Deutschlands und der einzelnen Menschen in diesem Land so schwer zu verarbeiten ist. Letztendlich geht es um Scham, es geht natürlich auch um Schuld, um den mühsamen Kampf, um Anerkennung von Schuld über die Verbrechen, insbesondere an der jüdischen Bevölkerung, aber ja nicht nur. Und ich glaube, dass das überhaupt ein Hindernis gewesen ist, unbefangen sich eigenem Kummer, eigenem Schmerz, eigener Traumatisierung zuzuwenden. Und ich glaube, dass das bei der Kindheitsgeneration dazu geführt hat, dass wenn die Eltern, ich sage mal, nicht trauern, nicht bedauern können, die Legitimation fehlt, als Kind die eigenen Gefühle, und zum Teil sind es ja auch konkrete Erinnerungen bei den älteren Kindern gewesen, wirklich als solche anzuerkennen. Das ist der Grund, weshalb wohl psychologisch das eigene Erinnern oder das Erinnerte als fremd erlebt wird, als tabuisiert erlebt wird, als ungerechtfertigt erlebt wird. Ich höre immer wieder, in unseren Interviews und kenne das auch aus meiner eigenen Familie, von meinen Geschwistern, anderen ging es doch viel schlechter. Also der Blick auf das eigene erscheint anmaßend im Vergleich zu dem, was andere erlebt haben. Ich glaube allerdings, dass das eine Form der Verarbeitung ist und dass es nicht berechtigt ist, so zu denken, denn eigenes Leid ist eigenes Leid. Und es zu verleugnen, zu unterdrücken, führt nur dazu, dass es auf andere Weise, zum Beispiel als Klagsamkeit, auch immer wieder in einer schwierigen Weise ans Licht kommt. Ich glaube, dass etwas anderes dazu kommt. Das ist die Tatsache, dass Deutschland durch die jahrzehntelange Spaltung in eine politische Gegenwart verstrickt war, auch die Familien ja sehr häufig davon betroffen waren, Ostdeutsche, Westdeutsche, die einfach von der Vergangenheit abgelenkt haben. Und das Dritte, was dazu kommt, ist, dass die Aufbaujahre nach dem Zweiten Weltkrieg so viel an Kapazität oder so viel an Aufmerksamkeit gebunden haben, dass der Blick zurück eher störend wirkte.
Sie haben sich insbesondere mit der Generation 1936 bis 1945 befasst, also Kinder, die in diesen Jahren geboren wurden. Da gibt es ja ein Merkmal, das immer wieder auftaucht. Diese Kinder sind in der Regel traumatisiert von Bombennächten, von Flucht, von Terror, von Vertreibung, aber auch von Vaterlosigkeit häufig, weil der Vater in Gefangenschaft war oder gefallen ist. Was hatte das nachher für Spätfolgen?
Sie haben recht, die Kinder sind zum großen Teil in Mitleidenschaft gezogen durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Zeit des Nationalsozialismus und die politischen Wirkungen. Dennoch ist es ganz wichtig, dass wir sehr unterschiedliche Lebensprofile finden aufgrund sehr unterschiedlicher Schicksale. Es ist ein Unterschied, ob wir über Vaterlosigkeit eines Kindes, das ein sogenanntes einheimisches Kind ist, also nehmen wir an, in Westdeutschland geboren und auf dem Lande geboren, ob wir über ein solches Kind sprechen oder ob wir über ein ostpreußisches Kind sprechen, das ein Flüchtlingsschicksal hatte mit Verlust von Angehörigen und weiteren Traumatisierungen. Eine Gemeinsamkeit ist eine Anästhesie gegenüber dem eigenen Empfinden. Also eine Gefühlslosigkeit, ein Fremdheitserleben gegenüber dem eigenen Leben. Etwas anderes ist, dass viele dieser Kinder später durch Leistung versucht haben, einen engeren Bezug zum Leben zu bekommen. Ein gewisser Leistungsdruck, ein Leistungsehrgeiz, der eigentlich ein Versuch ist, sich lebendig im Leben zu fühlen und zu den Aufgaben des Lebens in Kontakt zu kommen.
Diese Versehrtheit, diese Erlebnisse von Bombennächten, von Flucht, von Vertreibung, von Gewalt, in welchen Symptomen äußert sich das? Was stellen Sie fest in Ihrer Praxis?
Also das Auffälligste sind die Menschen, die nach Jahren, nach Jahrzehnten, in denen sie sich eigentlich einigermaßen gesund gefühlt haben, plötzlich als krank gekommen. Das sind Menschen, die mit Depressionen kommen, schweren depressiven Einbrüchen, mit plötzlichen unerklärlichen Angstzuständen, mit psychosomatischen Symptomen. Ich erinnere mich an einen Patienten, derjenigen, die mich auf diese Thematik überhaupt aufmerksam gemacht haben, in einer Zeit, als darüber noch sehr wenig gesprochen wurde. Das war ein Mann, der nach dem beruflichen Zusammenbruch seiner Firma, die er ganz offensichtlich wie den Verlust seiner Familie erlebt hatte. Konkret hatte er seine Familie im Dresdner Hauptbahnhof bei den Bombenangriffen 1944 verloren, war Findelkind. Dieser Mann kam Anfang 2001 mit einer ganz schwierigen, schwer klärbaren klinischen Symptomatik. Man dachte auch an einen Gehirntumor, wollte ihn operieren und hat ihn dann uns Psychosomatikern doch nochmal vorgestellt. Und es stellte sich dann im Rahmen einer Probebehandlung heraus, dass es sich tatsächlich um ein solches posttraumatisches Spätsyndrom handelte. Das heißt, dass er letztendlich psychosomatische, also seelisch bedingte, traumabegründete Symptome hatte, nachdem ihm, wie sich in der Psychotherapie klären ließ, der Zusammenbruch seiner Firma und wie der Zusammenbruch seiner Familie, der Verlust von allem erschienen war. Das war sehr eindrücklich und ich denke, diese Art von Symptomen, wenn wir sie in der Klinik sehen und in der Poliklinik sehen, sind ausgesprochen eindrücklich. Aber ich möchte doch betonen, sie sind relativ selten, wenn man jetzt an die Gesamtgruppe der Betroffenen denkt. Das, was wir immer wieder finden, sind mehr so Eigenheiten in der Persönlichkeit. Ich erinnere mich an eine Person, die berichtete, dass sie mit der Zeit nicht zurechtkommt, dass sie die Zeit nicht planen kann und ständig in Hetze ist, also zum Beispiel zu Terminen ständig zu spät kommt, immer zu spät losgeht und auf dem Weg immer in irgendeiner Weise hetzt, läuft, rast und so weiter. Und es ist jemand, der in einer psychoanalytischen Behandlung war und mir dann erzählt, es war für ihn erlösend zu entdecken, dass er sich wie auf der Flucht ständig fühlt. Ja. Andere Symptome dieser Art, wenn man das Symptome nennen will, Menschen, die auf Reisen gehen und die eigentlich so durchaus geordnet sind und planen können in ihren Vorbereitungen von irgendwelchen Terminen, aber wenn es ums Reisen geht, ums Einpacken von Koffern, in Hektik geraten. Dahinter, denke ich, steht ein Abreisen müssen bei der Flucht. Meine Mutter hat mich gelehrt, dass wenn ich aus dem Haus gehe, ich immer dafür zu sorgen habe, dass alles ordentlich ist. Man könnte ja nie wissen, wer da reinkommt, bis ich sie mal fragte, wer sollte kommen. Und sie dann mit mir ins Gespräch kam. Wenn wir auf die Flucht gegangen sind, war es immer ein Ausdruck unseres Stolzes, dass wir unsere Wohnung in einem geordneten Zustand zurückgelassen haben. Ich denke an ein weiteres Symptom von jemandem, der nicht in die U-Bahn gehen konnte. Die Bedeutung dahinter war der Weg in den Luftschutzkeller. Also das sind solche Symptome. Die finden wir natürlich nicht nur bei Kindern, also bei dieser damaligen Generation, sondern eben bei allen, die diesen Krieg so erlebt haben. Und wir finden sie heute bei Menschen, die heute Kriegsopfer werden.
Stellen Sie selber bei sich solche Eigenheiten fest?
Ja, also der Umgang mit Zeit zum Beispiel, das ist auch etwas, was ich von mir selbst kenne. Ich kenne von mir Beunruhigung, wenn ich im Herbst einen blauen Himmel Flugzeuge sehe. Ganz merkwürdig, ein ganz spezielles Septemberlicht ist das, was da eine Rolle spielt. Und das hat wohl etwas mit den Flugzeugen zu tun, die damals über das Hinterpommern, wo ich evakuiert gewesen bin, geflogen sind, so verstehe ich das jedenfalls. Diese Vorstellung, zumindest auch diese Erklärung, hilft mir übrigens auch. Es ist nicht nur irgendwie eine theoretische Erklärung, sondern es ist auch etwas, was mit Selbstheilung zu tun hat. Überhaupt dieses Herbstlicht, das ist etwas, was mich auch melancholisch macht. Und das sind, denke ich, auch Symptome, die damit zusammenhängen. Ja. Das, was das Leben schwer machen kann, das sind die Bindungsstörungen, die wir bei Menschen dieser Generation finden. Wie bei allen Menschen, die früh in ihrem Leben bindungstraumatisiert sind, das heißt, die weggeschickt worden sind, die Menschen, wichtige Menschen, Angehörige verloren haben, gibt es da zwei Arten der Verarbeitung. Die einen, die sich vor Bindungen scheuen und Bindungen vermeiden, um Verluste zu vermeiden. Und das kann natürlich in Partnerschaften zu an schwierigen Situationen führen. Die anderen, die sich übermäßig anklammern, die mit enormer Eifersucht reagieren, die vorwurfsvoll auf kleine Unachtsamkeiten reagieren, die dann also als Partner eben so schwierig sind. Ich denke, das sind Formen, wie frühe Bindungsstörungen verarbeitet werden und ein Großteil der Kriegskinder sind durch Flucht, Vertreibung, Evakuierung bindungsgeschädigt.
Sie schreiben auch, dass häufig diese Menschen unsicher sind, unauffällig, angepasst. Wie ist das zu erklären?
Na, die Anpassung, die Unauffälligkeit hat sehr viel damit zu tun, dass Menschen, die keine sicheren Bindungen haben, auch ihren eigenen Kräften nicht vertrauen können. Das ist das eine. Und das andere ist, um die eigenen Wünsche, eigenen Bedürfnisse wirklich durchzusetzen, muss man sie als berechtigt erleben. Dieses Gefühl von Berechtigung, das ist etwas, was durch das Schicksal als Kriegskindheit in Mitleidenschaft gezogen wird. Es geht der Blick mehr auf die Bedürfnisse, auf das, was der andere braucht und weniger auf das, was man selbst braucht. Das ist, glaube ich, ein sehr grundlegendes Phänomen, dem wir immer wieder begegnen in dieser Generation. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass viele dieser Kinder sehr früh Verantwortung für andere übernehmen mussten, Verantwortung, die sie selbst auch überfordert hat. Wir haben da so einige Verhaltensmuster beschrieben. Die Adultisierung nennen wir ein Phänomen, dass Menschen sehr früh selbstständig sein mussten, Verantwortung für sich selbst übernehmen mussten, also zu früh erwachsen werden mussten. Die Parentifizierung, sehr früh Elternfunktionen übernehmen mussten für die eigenen Eltern und für die eigenen Geschwister. Das sind Phänomene, die dazu führen, dass die eigene innere Welt relativ blass bleibt und dass man weniger für die eigenen Interessen sorgt als für die der anderen.
Ist das nicht eine permanente Überforderung gewesen?
Das ist sicher eine Überforderung, die also dazu führt, dass man Eigenes hintanstellt, dass man sich verausgabt, dass man auch das, was man wirklich bewirken kann, nicht wirklich gut einschätzen kann. Ich glaube aber, dass auch wichtige andere Reaktionen damit aufkommen, zum Beispiel der verheimlichte Neid auf andere, denen es besser geht, die Missgunst, unter Umständen auch die Missgunst auf das, was man anderen Gutes tut. Also ich glaube, dass hier sehr, sehr komplexe Erlebnisweisen angesprochen sind. Und ich glaube, dass Überforderung eben etwas ist, was letztendlich kindliche Entwicklung schädigt.
Wie macht sich diese Schädigung dann konkret bemerkbar?
In einer Überbescheidenheit, in einer blassen inneren Welt, in einer Angepasstheit, Überangepasstheit, Übergefügigkeit, in einen Mangel an eigener Kreativität. Das sind natürlich extreme Dinge und ich hoffe, dass das jetzt nicht so verstanden wird, dass ich diese gesamte Generation pathologisieren will. Aber wenn man sich mit einzelnen Menschen beschäftigt und wenn die Angehörigen dieser Generation auch sich selbst betrachten, viele sagen, dass sie das Gefühl haben, unter ihren Verhältnissen zu leben. Und das würde das auf den Punkt bringen.
Michael Ehrmann, worüber erzählen Ihnen denn die Interviewpartner? Ist das alles nur Düsterkeit, nur Bombennächte, Flucht, Gewalt oder gibt es da noch andere, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, erfreulichere Aspekte?
Die Interviews laufen sehr unterschiedlich. Es kommt natürlich sehr darauf an, was die Einzelnen erlebt haben. Besonders bemerkenswert finde ich, wenn man vertrauter miteinander ist, dass dann durchaus auch eine gewisse Faszination am Kriege zum Ausdruck kommt und auch eine gewisse Faszination am Nationalsozialismus. Ich denke zum Beispiel an Interviewpartner, die dann mit einer gewissen Beschämung berichtet haben, wie sie Aufmärsche, Truppenaufmärsche oder Paraden in den Straßen oder die mit Hakenkreuzfahnen geschmückten Häuser fasziniert haben, die auch Begeisterung, wenn ein amerikanischer Flieger abgeschossen worden war, die Begeisterung, die Flak zu sehen, auch das sind Dinge, die in diesen Interviews zum Ausdruck kommen. Manche Kinder haben die Flucht und die Vertreibung als Abenteuer, wie eine Fahrt in den Wilden Westen erlebt. Das sind andere Seiten, die natürlich auch in der kindlichen Seele von damals ganz anderes ausgelöst haben, als wir es heute, wenn wir über Kriegskindheit sprechen, zunächst einmal meinen. Also ich glaube, wichtig ist zu sehen, dass Kriegskindheit nicht nur Traumatisierung durch Gewalt und Kriegseinwirkungen war, sondern dass diese Zeit etwas so unglaublich Ungewöhnliches war, dass sie von vielen dieser Kinder auch mit einer gewissen, ja, vordergründigen, kindhaft unschuldigen, möchte ich mal sagen, Begeisterung erlebt wurde.
Welche Themen und Aspekte dominieren denn in Ihren Gesprächen?
Es dominiert ganz uneingeschränkt das Schlimme, die Traumatisierung. Das liegt natürlich daran, dass wir nicht etwa eine repräsentative Auswahl von Menschen haben, sondern dass wir durch die Medien unser Projekt bekannt gemacht haben und diejenigen sich melden, die den Wunsch haben, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen, endlich von ihren Traumatisierungen zu sprechen. Und das steht also zweifellos im Vordergrund. Interessant ist für uns auch, dass wir einladen, über die Kindheit im Zweiten Weltkrieg und in der NS-Zeit zu sprechen und dass die NS-Zeit als solche, also der politische Hintergrund, fast gar nicht deutlich wird, wenn wir nicht ausdrücklich darauf zu sprechen kommen. Es wirkt so, als wäre, wenn man die Interviews spontan laufen lassen würde, als wäre es ein Krieg wie jeder andere. Und dass das nicht der Fall ist, dass eben dieser spezifische politische Hintergrund bestand, der ja bis tief in die Familie hineingereicht hat, das wird eigentlich nicht deutlich.
Es gibt Tabus, über die nicht gesprochen wird. Worüber wird geschwiegen in Ihren Interviews?
Ja, geschwiegen wird vor allem über die Verstrickungen der Familien in den Nationalsozialismus. Wenn man unsere Interviewpartner mal als repräsentativ nehmen würde, dann würde es so aussehen, als wären alle deutschen Familien im Widerstand gewesen. Und das ist ja nun einfach nicht der Fall. Die tatsächlichen politischen Verstrickungen werden verleugnet oder sie sind von den Familien tabuisiert worden.
Wie stark sind Schuldgefühle vorhanden bei Kindern der Kriegsgeneration?
Das ist ein spezielles Thema, das wir untersuchen. Wenn man Schuldgefühle als die spontan berichteten, direkten Ausdruck von Betroffenheit nimmt, dann kommt da relativ wenig zum Ausdruck. Wir machen aber nun natürlich auch spezielle Auswertungen, zum Beispiel sprachanalytische Auswertungen und versuchen zu klären, wo gibt es auf einmal sprachliche Brüche. Und solche Dinge. Das sind Phänomene, die man im Hinblick auf Schuldgefühle interpretieren kann. Und da kann man nur sagen, immer dann, wenn es um den Nationalsozialismus geht, immer dann, wenn es um die Frage geht, was haben die Eltern eigentlich im Kriege gemacht, wo war Vater an der Front und so weiter. Überall da finden wir Spuren von Schuldgefühlen. Ein Eindruck, der fast durchgängig ist, ist, dass tatsächlich wohl in den allermeisten Familien nach dem Krieg zwar sehr viel über Krieg, über Vertreibung, über Bombardierung, über Flucht gesprochen wurde, wenn es sich um betroffene Familien handelte, dass aber das Thema des Nationalsozialismus, dass die Themen der Judenverfolgungen, der Judenvertreibungen und des Holocaust in den Familien wohl offensichtlich überhaupt nicht vorgekommen sind. Das wirkt auf mich als Interviewführender sehr glaubhaft und bestätigt eigentlich das, was die Mitscherlichs als Unfähigkeit zur Trauer bezeichnet haben, denn Trauer setzt ja zunächst mal Anerkennung der Fakten voraus.
Würden Sie die Generation der Kriegskinder als eine Generation bezeichnen, die irreparabel geschädigt ist, die ein Leben lang an ihrem Trauma trägt?
Ja, das würde ich schon. Ich denke, das Leben ist für meine Generation, sage ich jetzt mal, gelaufen und die Weichen sind gestellt. Ich glaube, dass es im Altwerden Möglichkeiten gibt, das Identitätsgefühl nochmal zu vervollkommnen, nochmal sich selbst neu zu verorten. Aber letztendlich sind die ungelebten Seiten des Lebens nicht mehr auszufüllen und das sind, ich denke, schon irreparable Spuren und auch grob, also wenn Sie so sagen, würde ich dem zustimmen, sind auch Schäden, ja.
Sie beschäftigen sich ja an der Universität München mit einem großen, langen Projekt, das sich mit Kindheit in der Kriegszeit beschäftigt. Was sind die Ziele dieses Projekts?
Es ist ja über die Kindheit im Zweiten Weltkrieg sehr wenig in Deutschland gesprochen worden, ich denke überhaupt in Europa. Die Gespräche am Familientisch gingen eigentlich immer um das Erleben der Erwachsenen und man hat einfach lange Zeit übersehen, dass die Kinder der damaligen Zeit, also ich spreche jetzt von denen, die in der zweiten Hälfte der 1930er und ersten Hälfte der 1940er Jahre geboren sind, dass die Kinder aus diesen Jahrgängen natürlich mit einbezogen gewesen sind in diese Ereignisse und dass diese Ereignisse Spuren hinterlassen haben. Ein Bewusstsein dafür ist so etwa um die Jahrtausendwende entstanden. Und meine Arbeitsgruppe hat sich damals zusammengefunden mit dem Ziel, wirklich jetzt die Spuren im inneren Erleben, die Erlebnisverarbeitung mit forscherischen Mitteln aufzudecken, zu schauen, was können wir heute nach 60 Jahren wirklich noch an Erlebnisweisen feststellen, die auf dieses Schicksal, im Krieg geboren zu sein, hinweisen. Das ist unsere Absicht.
Was können Sie da ausrichten mit Gesprächen, mit Therapien?
Das, was wir eigentlich beabsichtigen, ist mit Psychotherapien, dass wir den Menschen Leiden helfen, eine, ich sage mal, positive Kriegskindheitsidentität zu entwickeln. Das heißt, überhaupt zu begreifen und anzuerkennen, dass sie Geschädigte sind. Und nicht zu versuchen, durch Verleugnung, durch Leistung, durch sich zusammenreißen, mit einer Pseudo-Identität zu leben. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Die Anerkennung der Tatsache, auch ein Traumatisierter zu sein. Bei aller Täterschaft, sage ich mal, aus der eigenen Familie und aus dem eigenen Volk, die hilft auch, Symptome zu mindern.
Jetzt kann man sich fragen, was macht es für einen Sinn, mehr als 60 Jahre nach dem Krieg sich noch mit der Kindheit auseinanderzusetzen und das eigentlich nochmals Revue passieren zu lassen und sich vielleicht damit auch seelisch noch einmal zu verletzen. Was macht das für einen Sinn?
Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge, die man als Antwort sagen kann. Das eine ist, was interessiert den Forscher daran? Und ich bin nun auch eben Forscher. Und als solches geht es uns eben auch um die Wahrheit. Wir wollen wissen, wie wirken sich Dinge aus. Und der Krieg ist ja nun etwas, womit wir immer wieder tagtäglich konfrontiert sind, wenn auch Gott sei Dank im Moment nicht in Mitteleuropa. Aber was sind eigentlich wirklich die Spätfolgen? Das ist das eine, also ein wissenschaftliches Interesse. Aber Ihre Frage geht ja eigentlich dahin, ist es für die Kriegskinder selbst nützlich, das nach so langer Zeit nochmal aufleben zu lassen? Ich denke, das ist natürlich eine Frage auch des Welt- und Menschenbildes. Ich denke, dass das Bewusstsein für die eigene Geschichte und wie diese Geschichte sich ausgewirkt hat auf die eigene Entwicklung, auf die Entwicklung der Persönlichkeit und welche Spuren heute davon noch nachwirken, dass das eine Frage eines souveränen und autonomen Identitätsgefühls ist. Eine innere Heimat, meine ich, können wir eigentlich ohne ein wirklich Bewusstsein für unsere Geschichte nicht haben. Und das, meine ich, ist die Legitimation zu sagen, es lohnt sich, auch nach so langer Zeit noch einmal diesen Spuren nachzugehen und es aufzugreifen. Die meisten kommen zu den Interviews, weil sie sagen, wir können endlich einmal darüber reden. Das lange Schweigen, das Verschweigen ist quälend gewesen und das, was jetzt geschieht, das ist jetzt auch politisch korrekt, wenn Sie so wollen, gesellschaftlich opportun, auch die Tatsache öffentlich zu reflektieren und sich dazu zu bekennen, ein Kriegskind zu sein, das wirkt befreiend. Und ich denke, befreiend heißt letztendlich identitätsstiftend. Ich meine auch als Psychotherapeut und Psychoanalytiker, dass diese Art der Befreiung die beste Voraussetzung dafür ist, die Widersprüchlichkeit im Leben zwischen Kummer und Freude, zwischen Aggressivität und Verbundenheit wirklich zu integrieren und damit auch zu einer Einstellung zu gelangen, dass man das Unangenehme, das Böse nicht immer nur beim anderen sehen muss, das Quälende nicht nur beim anderen sehen muss. Sich mit der Kriegskindheit zu beschäftigen, heißt ja auch mit der eigenen Täterschaft, der Täterschaft des eigenen Volkes zu beschäftigen. Und ich meine, dass das ein Geschichtsbewusstsein gibt, das auch präventiv gegen Rassismus und gegen Revanchismus wirksam werden kann.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.